sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Wie geht's dir?
Danke, mir geht's gut. Ich musste ja unseren Podcast beginnen, um eine Viertelstunde verschieben. Weißt du warum?
Nee, sag mal.
Ich bin jetzt bereit, darüber zu sprechen. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das diesmal so für den Anfang aufgehoben habe.
Ja, ich bin mega gespannt jetzt.
Ja, wir haben ja April und seit Oktober, September, Oktober, habe ich meine, ja, also vor allem so Oberbekleidung, T-Shirt, Sweatshirt und Unterhosen, die ich auch als Oberbekleidung bezeichne, auf die Marie Kondo-Methode umgestellt. Und das dauert eine Weile, das muss man schon in sein Leben einplanen. Und ich habe mich nie getraut, darüber zu sprechen, weil auch meine Familie mir prophezeit hat, Zitat, na mal sehen, wie lange du das durchhältst.
Was genau ist in Bezug auf Oberbekleidung die Marie Kondo-Methode? Bitte erläutere.
Naja, ich hatte immer so Stapel von T-Shirts im Schrank. Mhm. Ich habe relativ viele T-Shirts und auch relativ viele Sweatshirts. Das ist schon so, wie bei Männern in meinem Alter so üblich.
Der Look.
Ja. Alles in beige und hellbraun. Ist schon so, ist schon so mein bevorzugtes Kleidungsstück. Und das sind immer so Stapel im Schrank. Ich habe auch so einen relativ tiefen Kleiderschrank. Und dann verschwinden halt immer diese Stapel und stürzen um oder werden irgendwie so, weil eigentlich nicht genug geplatzt ist, werden so total gepresst. Und dann ziehe ich unten ein T-Shirt raus und dann fällt der Stapel um. Und am Ende ist einfach immer nur noch so ein riesiges Chaos. Und ich habe eigentlich immer die gleichen drei T-Shirts an. Nun geht man dann in irgendein Containergeschäft. Ich war bei IKEA und kauft sich so verschiedene Kisten, die man gut in seinen Schrank reinschieben und wieder rausziehen kann. Und dann faltest du die T-Shirts und die Sweatshirts nochmal auf eine andere Methode, aber beide so ein bisschen ähnlich, so dass sie sozusagen wie in einem liegenden Bücherregal. Du siehst halt wirklich nur eine, wie so ein Buchrücken von deinem T-Shirt, von deinem Sweatshirt, von deiner Unterhose, wenn du das möchtest. Und wenn du so große Unterhosen trägst wie ich, also mein, so richtig mit so, also mit Tangas geht es definitiv nicht. Und ich glaube auch mit so, so klassischen Tidy Whiteys, sowas, so 70er Jahre, ganz sicherlich auch nicht, also aus Männersicht gesagt.
Ja. Bist du ein Boxershort-Träger oder
Nee, so ein Mittel, dieses Mittelding. Ja. Also so wie Boxershorts, aber halt
nur ein bisschen enger.
Schon so, dass man auch das Gefühl hat, wow, ist jetzt nicht so, dass überall der Wind durchpfeift. Sag mal, was geht dich das eigentlich an?
Du hast davon angefangen, mit deiner Unterwäsche zu reden. Da dachte ich, ich kann ja vielleicht mal eine interessierte Nachfrage platzieren.
Nee, es ist auch wichtig, weil du musst natürlich Boxershorts unter Umständen anders falten.
Ja.
Und man hat jetzt, es ist wirklich total, es ist einfach nur, ich habe jetzt halt so Kästen, die ich aus meinem Regal raus, aus meinem Schrank rausziehe. Und dann gucke ich halt so von oben, wirklich so wie jemand, der sich ein schönes Buch oder einen guten Wein aus seinen Vorräten holt. Welches T-Shirt, welche Hose, Unterhose, welchen Pulli ziehe ich mir denn heute mal an? Und nicht so dieses, was liegt denn hier oben auf, beziehungsweise, oh mein Gott, ist das ein Chaos. Also morgens immer dieser erste Gedanke schon, ich ziehe mich an, ich mache den Kleiderschrank auf, oh mein Gott, sieht das aus. Also ich bin jetzt wirklich 10 Jahre zu spät, aber es ist total toll, Alena. Aber es braucht halt Zeit. Und ich war vorhin, ich brauchte eine Viertelstunde, um eine Waschmaschine zusammenzufalten. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Okay, das heißt, es gibt zu dieser Faltmethode, ich dachte, man rollt die dann, also dass man die T-Shirts halt so rollt und aufrecht in so eine Kiste tut. Aber du faltest.
Das kann man auch machen. Ja, es gibt verschiedene Methoden. Es gibt
und du hast dir YouTube-Tutorials angeguckt zur Marie Kondo-Unterwäschen-Falt-Methode.
Ja.
Okay.
Ja, ich habe, wobei ich weiß gar nicht mehr, ja doch, ich glaube, also ich habe das Buch mal gelesen, aber das ist auch lange her und meine Tochter, ich will jetzt es nicht misappropriaten, ich glaube, das ist die oder eine Marie Kondo-Methode und ich habe es auf alle Fälle, ich habe es mir, wie vieles andere, wie auch die Serviettenfalttechnik und wie auch die Einrichtung eines Smart-TVs und so weiter, habe ich mir alles, ja klar, ich gucke mir dann ein schönes YouTube-Video an.
Jack of all trades.
Was machst du? Wie sieht dein Kleiderschrank aus, wenn du da morgens reinguckst? aufgeräumt wahrscheinlich, oder?
Ich stapel übereinander. Ich habe eine wirklich auch unübersichtliche Menge an schwarzen T-Shirts und halt auch
da weiß man doch auch nie, welches welches ist, oder? Das ist so.
Ja, stimmt. Aber immer mal bin ich in einem Geschäft und denke, oh, das gefällt mir. Und dann kaufe ich mir ein weiteres schwarzes T-Shirt. Wissend, dass ich reichlich davon habe. Aber das macht irgendwie nichts. Nö, das ist, ich räume den halt einmal im Jahr, räume ich ihn komplett aus und tue die Sachen weg,
das
die keine
Joy
mehr sparken oder mir halt einfach nicht mehr passen. Oder halt Dinge, von denen ich dachte, vielleicht passe ich da irgendwann wieder rein und jetzt einfach mir denke, pff, nee, halt nicht und macht auch nichts, weg damit. Und ja, und es ist, ich weiß, es ist irre befriedigend. Ich habe was Ähnliches gemacht. Ich habe nämlich Anfang letzter Woche meinen jährlichen Ablagestapel mit den ganzen Fensterbriefumschlägen.
Ja, das ist auch immer ein schöner Moment, das stimmt. Das muss ich auch bald
komplett
wieder machen.
Wegsortiert, also die ganzen Versicherungsunterlagen, irgendwelche Kontoauszüge, dieser ganze Krempel, der bei mir immer so einfach nur auf so einem Stapel landet, neben meinem Schreibtisch. Alles brav in Ordner sortiert und den Krempel für die Steuer rausgesucht. Und als ich das gemacht hatte, habe ich mich auch einfach gefühlt wie die Königin der Welt, weil ich mein Leben so im Griff habe.
Ja, und das Schöne an gerade jetzt an dieser Art, das habe ich mich dann vorhin auch gemerkt, der Nachteil war, ich musste die Aufnahme verschieben. Ich habe wirklich jedes Mal jetzt, wenn ich an den Kleiderschrank gehe und bei mir geht wirklich alles drunter und drüber und ich habe nichts mehr unter Kontrolle, weder meinen Lebensentwurf noch meine Fensterbriefumschläge noch irgendwas. Aber ich mache halt einmal am Tag die Begegnung mit einem Ich, mit einer Facette von mir, wo ich wirklich alles unter Kontrolle habe und das sind meine T-Shirts in drei solchen ganz so fein säuberlich aufgereihten Kästen. Und ich finde übrigens auch, weil wir ja oft so über dieses, wir haben uns oft über Kill Your Darlings, diesen Werbeagentur-JournalistInnen, LektorInnen-Spruch, DrehbuchautorInnen-Spruch lustig gemacht, dass man sich eben dann von Sachen trennen soll, die einem besonders gut gefallen haben scheinbar. Und wie doof wir das finden und dass wir halt sagen, love your darlings, whatever. Aber dieser Gedanke tatsächlich beim Redigieren oder auch wenn man sich sein Manuskript anguckt und wenn ich irgendwo festhänge, also dieses does it spark joy, das ist für mich eigentlich die schreibfreundliche und schreibpraktische und menschenfreundliche Variante von Kill Your Darlings.
Ja,
also
absolut.
Sich wirklich den Text daraufhin anzugucken und dann vielleicht auch zu sagen, nee, ja, vielleicht fand ich es irgendwann mal toll, aber es sparkt wirklich gar keine Joy. Und alle solche Passagen, bei denen man dieses Gefühl hat, die muss man durch was anderes ersetzen oder im Zweifelsfall sie einfach streichen und darauf warten, ob irgendjemand sagt, da fehlt doch was und meistens fehlt dann da gar nichts.
Tja,
so.
Ja, Wahnsinn. So, apropos Joy sparken. Apropos
ja.
Joy sparken und Menschen, die ihr Leben nicht im Griff haben. Wir reden ja heute über dein neues Buch, Meeresdunkel, ein Thriller, erscheint diese Woche.
Ein Buch erscheint, ja.
Ein Buch erscheint, dein Buch erscheint. Ich freue mich, dass wir endlich nach so langer Zeit mal wieder über eins von deinen Büchern reden.
Ich freue mich auch.
Und es ist fantastisch geworden. Es sieht, aber das haben wir auch schon jetzt mehrfach betont, einfach spitzenmäßig aus. Gleichzeitig dreuend, unheimlich, aber irgendwie auch wohlschmeckend, je nachdem, wie man die Farbgebung interpretieren möchte.
Ja, das
ist also. Und sag.
Nö, ich wollte mich nur bedanken für deine Komplimente und unterstreichen, dass du so kulinarische Assoziationen mit diesen gelb-braun-orange-Tönen gehabt hast, ja.
Doch, absolut. Und es ist ein fantastisches Buch, super spannend. Und meine erste Frage, Till, das ist ja jetzt quasi der erste Thriller, den du schreibst.
Ja.
Oder? Oder hast du schon mal einen geschrieben und in der Schublade verschwinden lassen? Nee, das ist schon dein erster Ausflug ins Thriller-Genre.
Ja.
Erklär mir doch nochmal, warum und was genau der Unterschied zum Krimi ist.
Also warum? Es war irgendwie klar, dass diese Adam Danowski-Reihe über diesen Hamburger Kommissar mit dem siebten Band zu Ende geht. Und ja, ich wollte gerne weiter tatsächlich Kriminalromane im weitesten Sinne schreiben, aber definitiv nicht wieder ein Ermittlerkrimi, also weil so wie Adam Danowski sich im Laufe der Zeit dann so von der Polizei entfernt, ich einfach auch immer größere Schwierigkeiten damit gehabt habe, über diese Ach ja, also über Polizeiarbeit zu schreiben, ohne die ganze Zeit sozusagen Copagenda zu schreiben, jenseits von wirklich jetzt total dokumentarischen Romanen, fand ich immer schwieriger und hatte irgendwie auch nicht mehr so Lust darauf. Und meine Agentin hat vor anderthalb Jahren oder vor 2 Jahren dann gesagt, boah, das Sturmkehre ist so düster, mach doch als nächstes mal, denk doch mal über einen Thriller nach. Und das habe ich meiner Tochter erzählt und meine Tochter ist Teenagerin und hat zu der Zeit sehr viel so psychologische Thriller gelesen, wo also so Leute einfach durch ein Geheimnis aus der Vergangenheit und vor allem aber eben auch so durch ihre Persönlichkeitsstruktur in Verbrechen verwickelt werden oder andere verwickeln. Und wir haben dann über so Ausgangssituationen gesprochen, weil so Thriller ja immer sehr stark von so einer von so einem High-Concept, so einem Menschen an einem Ort, wo dann ein bestimmter Faktor dazukommt. Und meine Tochter hatte sofort diese Idee oder hat meinte, mach doch mal was darüber, dass zwei Familien in ein Ferienhaus gebucht sind und es ist eine Doppelbuchung und es ist alles ausgebucht, Mallorca, Hochsaison und die müssen dann da miteinander klarkommen und nach stellt sich natürlich raus, oh mein Gott, es ist total bedrohliche Atmosphäre und es gibt einen besonderen Grund, jemand hat sie dahin eingeladen und möchte sie jetzt eine nach der anderen Person umbringen oder irgendwie sowas und ich fand diese Idee dann, auch wenn ich sie jetzt nicht eins zu eins so mit diesem Puppet Master so umgesetzt habe, ich fand diese Idee total toll. Der Unterschied ist, würde ich sagen, hauptsächlich, dass eben die Bedrohung und möglicherweise auch der Ausweg aus der Bedrohung beziehungsweise die Überwindung der Bedrohung, wenn es dazu kommt, wirklich nur aus dem Innenleben der Figuren und aus der Psychologie der Figuren kommen kann. Und es kommt eben nicht diese Instanz von außen, der Detektiv, die Detektivin, ErmittlerInnen, die egal mit welchem persönlichen Gepäck, aber immer so als Instanz auftreten und so eine symbolische Ordnung entweder wiederherstellen oder gemeinsam mit den anderen Figuren dann daran leiden, dass die symbolische Ordnung für immer zerstört ist. Sowas gibt's da halt nicht. Es kommt alles aus den Figuren und sie müssen es auch alles irgendwie untereinander regeln. Und
fandst du das befreiend eigentlich?
Ja, total. Ich lese sowas, ja, für mich war das wirklich richtig toll, auch weil ich dann gemerkt habe, dass ich eigentlich, also dieser Thriller ist schon sehr stark so auch tatsächlich an so Genre-Konventionen entlang erzählt. Also die Menschen sind eingeschlossen an einem Ort. Man merkt so nach und nach, es gibt Verbindungen in die Vergangenheit, die werden dann so aufgelöst und so weiter. Ich habe aber beim Schreiben dann tatsächlich auch noch mal so, auch durchaus angeregt von dir, ein, zwei ältere Patricia Highsmith-Romane gelesen, also ältere in dem Sinne, dass ich sie schon mal gelesen habe. Und es waren keine Ripley-Sachen, sondern auch eben so Dinge, wo Leute einfach dadurch, wie sie sich aufführen und wie sie halt auch so sind, in Gefahr begeben und andere in Gefahr bringen. Und ich habe gemerkt, dass mir das eigentlich, ja, auch als ich angefangen habe zu lesen, dass mir das immer am besten gefallen hat. Ich habe das schon immer geliebt, aber mir ist halt am Anfang meiner Autorenkarriere als Krimi-Autor gesagt worden, du musst auf alle Fälle erstmal was mit einem Ermittler machen und das fand ich dann auch gut. Liest du manchmal Thriller oder eigentlich gar nicht so?
Ja, jetzt deinen habe ich gelesen, fällt mir jetzt gerade nicht so richtig ein. Ich bin ja so, sagen wir mal so, für mein Bedürfnis muss ja keiner tot gehen. Ich fand es ehrlich gesagt total spannend, dass die Ausgangssituation, die du gewählt hast, nämlich zwei Familien finden sich im selben Ferienhaus wieder, und Familienurlaub und bei beiden Ehepaaren ist die Ehe ein bisschen in der Krise. Da sind die Stakes sind ja eh schon hoch genug. Also es hätte ja fast nicht mal unbedingt noch einer tot gehen müssen. Mir hätte es total gereicht, also für mein Spannungsbedürfnis. Ja, aber es muss dann am Ende schon, einer muss tot gehen, oder?
Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ja, definitiv. Und möglichst nicht nur einer. Und es liegt natürlich, oder es eine, hängt immer so ein bisschen, es hängt ja nicht nur ein Mensch, nicht nur eine Person, sondern möglichst auch mehrere. Also es ist interessant, dass du das so sagst, Das ist ganz klar eine Erwartung, eine Forderung und eine Grundvoraussetzung, die vom Lektorat formuliert worden ist und die auf der Grundlage dessen formuliert wird, was halt Menschen erwarten, die ein Buch lesen, was so aussieht. Und da damit habe ich dann auch kein Problem. Also
es war auch nicht als Kritik gemeint. Ich finde, es war eigentlich eher ein Kompliment, dass ich fand sozusagen die Ausgangslage, in die du deine beiden Familien reinschickst, die ist schon die ist für meine Find schon grauenhaft genug.
Ja, also mir würde es für mich würde es auf eine Art das stimmt schon, aber es wäre dann halt dann wäre es wahrscheinlich ein literarischer, dann würde man wahrscheinlich sagen, ein literarischer Thriller. Und man würde dann aber wissen, ah, okay, es ist eigentlich nur ein Buch, wo es Leuten halt gar nicht so gut geht und es ist ganz schön spannend. Aber diese Bedrohung, tatsächlich die Bedrohung von Leib und Leben, gehört halt im Kriminalroman dazu.
Ja. Okay, also es gibt diese beiden Familien, es gibt Henrike und Hans mit Esme und Finn, zwei Zwillinge, die sind Teenager, ne? Richtig? Wie alt ungefähr? Sag nochmal.
14.
Und die haben noch den kleinen Bruder von Henrike dabei, Freddy, der ist frisch getrennt und der ist da so ein bisschen fünftes Rad am Wagen, wird der halt noch mit eingepackt. Und die andere Familie sind Samuel und Marie und die haben Juri dabei. Juri ist das jüngste Kind. Obwohl er eigentlich irgendwie so auf eine Art auch das älteste 9, Kind ist. Ja, ein 8- oder 9-jähriger Junge. Oder sagen wir mal, ein 50-jähriger Mann im Körper eines 8-jährigen Jungen. Und der hat seine Puppe Hedwig dabei, die auch eine wichtige Figur in dem Buch ist. Und du erzählst die Geschichte ja vor allem aus der Perspektive von Samuel, also dem Vater aus der einen Familie, und Henrike, der Mutter aus der anderen Familie. Wie hast du ausgewählt? Und Juri ist derjenige, der sozusagen aus Kindersicht erzählt. Wie hast du das gebaut, beziehungsweise wann war dir klar, wer die Erzählstimmen sind?
Ach, so eine Kinderperspektive finde ich halt irgendwie, das wollte ich schon immer mal machen, weil Kinder natürlich ganz viele Sachen sehen, ohne dass Erwachsene das mitbekommen, weil die Erwachsenen und gerade die Erwachsenen in dem Buch extrem mit sich selbst beschäftigt sind. Und gleichzeitig verstehen halt Kinder natürlich auch viele Sachen nicht so richtig gut oder ordnen Dinge möglicherweise falsch ein. Also ich betrachte jetzt auch mich so als 8-9-Jährigen, der halt sehr genau beobachtet hat, was machen die Erwachsenen. Und ich weiß aber jetzt nicht, dass ich sehr schnell dabei war, Beobachtungen zu interpretieren für mich und glaube ich aber auch extrem oft falsch gelegen habe. Also es ist ja so, ich finde, es ist so eine interessante Position, in der man da im Leben ist, dass man einfach sozusagen, man lernt die Welt halt kennen und man lernt zu leben, indem man beobachtet, was machen eigentlich die Erwachsenen. Und wenn man sich als Leserin möglichst schon fragt, was ist hier eigentlich los, dann ist es halt irgendwie, finde ich, interessant, eine Perspektive zu haben, wo eine Person, egal ob sie das jetzt so formuliert oder nicht, sich auch diese Frage stellt, weißt du? Und als 8- oder 9-Jähriger, wo es zwischen den Eltern irgendwie Spannung gibt und dann kommst du noch in so eine komische Situation, dann sind da auch zwei Teenager, wo du nicht weißt, sind die für, sind die gegen mich? Also du bist sozusagen in so einem Überlebensmodus, das zu beobachten. Was ist hier eigentlich los? Was sind die Regeln dieser Welt? Und das ist ja, finde ich, schon auch so die eigentlich die Position, in der auch die Leserin dann ist. Und das finde ich irgendwie schön. Mhm. Für mich ist Juri eigentlich, dieses Kind, eigentlich so eine Stellvertreterin, Stellvertreter der LeserInnen-Position. Und das hat mir ehrlich gesagt so gut gefallen. Es ist auch irgendwie geil, um so Sachen zu planten oder um auch Sachen zu erklären oder auch nicht zu erklären, Sachen zu verschleiern, Ereignisse so ganz kurz zusammenzufassen, sodass man dann als Leser denkt, ey, Moment, Juri, was hast du da genau gesehen? Ich habe jetzt beschlossen, dass ich in dem nächsten Buch, da gibt es einen Au-pair-Boy aus den USA, der halt wirklich so gerade so 1-2 Wochen in Deutschland ist und dann mit auf so einen Familienurlaub kommen muss. Und wirklich so nach dem Motto, oh mein Gott, was machen die Leute hier? Wie läuft das hier? Und das ist, also ich finde das halt, wie gesagt, ich finde, das ist so eine Stellvertreterfunktion für die LeserInnen. Und die anderen beiden Figuren, also ehrlich gesagt, in dem Moment, wo ich erkläre, warum ich die genommen habe, Spoiler, klar, sozusagen, okay. Die Handlung, du musst die natürlich, Also was ich total schrecklich finde, insofern ist es eine super interessante Frage, was ich ganz, ganz, ganz furchtbar finde bei Thrillern. Es gibt drei Sachen, die ich ganz schrecklich finde. Und eine Sache davon ist, wenn eine Person, Ich-Erzähler oder hier wie diese Person halt so dritte Person, aber du bist total in ihrem Kopf, du kriegst ihre Gedanken, ihre Erinnerungen, ihre Beobachtungen und dann irgendwann merkst du, die haben immer ein bisschen was weggelassen. Also zum Beispiel bei Gone Girl von Gillian Flynn gibt es wirklich so eine Passage, wo dann eine Ich-Erzählstimme sagt, ach ja, und was ich noch nicht erwähnt habe, ich hatte zu der Zeit ja eine Affäre mit einer anderen Frau. Und dann denkt man so, Digga, ganz ehrlich, das ist sehr unwahrscheinlich, dass du als Ich-Erzähler die ganzen vorigen 150 Seiten nie daran gedacht hast und mir einfach verschwiegen hast, dass alles in diesem Kontext im Grunde genommen zu erkennen ist. Also ich finde, man muss dann schon zwei Erzähl- oder eine oder drei oder whatever Erzählstimmen finden, die auch wirklich eins zu eins mit einem offen sind, weißt du? Und dann müssen es halt Personen sein, die vielleicht nicht alle Geheimnisse
nicht alle, ja, schon
kennen
klar.
aus der Vergangenheit.
Mind blown, ja, natürlich, total. Mir ist gerade aufgegangen, dass natürlich Juri, also der 8-9-Jährige, das ist ja wahrscheinlich auch echt das Alter ist, wo man zum ersten Mal so richtig begreift, dass die Erwachsenen halt fehlbar sind und dass die halt selber auch Angst haben und dass sie die Dinge nicht so im Griff haben. Also im Grunde die ganze Thriller-Handlung, du bist eigentlich in so einem erstmal sehr schönen, friedlichen Setting und dann bricht sozusagen, quillt so nach und nach, quillt so dieses Unheimliche in dein Erleben und der Sturm zieht auf sozusagen. Im Grunde geht es Juri ja ganz genauso. Also das ist ja, der wird ja auch so ein bisschen aus seiner heilen Welt geschubst, indem er plötzlich feststellt, die Erwachsenen haben es eigentlich voll nicht im Griff. Man
du
kann
hast
sich
recht.
Auf die nicht wirklich verlassen.
Ja, darüber habe ich jetzt also gar nicht so, ja, das stimmt total. Also aber schon die Tatsache, also er hat eine Puppe. Mein Sohn hatte auch so eine Babypuppe, so eine ganz spezifische Babypuppe, die so zur Hälfte aus Hartplastik und zur Hälfte aus Plüsch sozusagen bestand und die er, mit der hat er nicht bis 8 oder 9, aber schon bis 5 oder 6 oder so, bis dann in der Grundschule irgendwann mal jemand gesagt hat, sag mal, was soll das eigentlich? Aber allein die Tatsache, dass Juri halt, ja, dass er immer noch mit dieser Puppe im Grunde genommen so in Zwiesprache ist, ja, ist eigentlich genau dieses Ding, dass er dabei ist, so seine Illusion zu verlieren und oh Mann, gibt's da Enttäuschung, was die Erwachsenen angeht. Ja. Also das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, weil ich auch mittlerweile so ein bisschen aus dieser ganz krassen Elternperiode. Also ich war, als meine Kinder noch kleiner waren, vielleicht 8, 9, vielleicht sogar auch als sie 14 waren, ich war auf eine bizarre Weise sehr, sehr viel mit ihnen, aber auch sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Und jetzt hat es mir irgendwie Spaß gemacht, wo meine Kinder etwas älter sind, über Eltern so in dieser Lebensphase und auch über so Erwachsene, die wirklich aus biografischen oder aus persönlichen Gründen extrem mit sich selbst beschäftigt sind und die echt keinen Plan haben, wie man sich um andere Leute kümmert.
Ja. Man ist ja irgendwie beim Lesen relativ schnell so auf der Seite der Kinder. Also man hat das Gefühl, die Kinder sind im Grunde die eigentlichen Helden des Buches. Die Erwachsenen verkacken ganz schön viel, aber die Kinder sind irgendwie super. Fällt dir das eigentlich schwer, Kinder in Gefahr zu bringen beim Schreiben?
Also, nee, so handwerklich sozusagen nicht. Das ist jetzt auch ein absoluter Spoiler, aber wir sind ja ein Entlastungspodcast für AutorInnen und nicht für Thriller-LeserInnen.
Na gut, alle geraten also, in Gefahr. Insofern ist das, habe ich jetzt
ja,
was
aber
gespoilert.
Ja, aber ich werde niemals, in einem Buch von mir wird niemals ein Kind eines gewaltsamen Todes sterben und ich werde niemals die mutwillige Verletzung oder den Tod eines Kindes oder die Traumatisierung eines Kindes, also jedenfalls wirklich, das ist einfach, das wird nicht passieren. Insofern, das ist schon interessant. Also ich habe etwas weniger, es gibt sehr viele KollegInnen im Thriller-Bereich, die dieses Problem nicht haben. Oder was heißt dieses Problem, die diese Entscheidung für sich nicht gefällt haben. Und eine andere Sache, die ich nicht machen wollte und auch nicht machen möchte, ist, dass das Verhalten von irgendwelchen Personen durch so Mental Health Issues erklärt wird. Weißt du, also so, oh mein Gott, diese Person ist in ihrer, ist so traumatisiert worden, dass sie dieses bestimmte Verhalten reproduzieren musste und jetzt immer auf diese und jene Art und Weise umbringen und die Leichen so und so arrangieren. Und das ist alles dadurch zu erklären, dass sie Persönlichkeiten von sich ab, so sind so küchenpsychiatrische Erklärungsmuster. Also wenn du dir vornimmst, den Kindern passiert nichts und niemand ist in Anführungszeichen verrückt. Mhm. Das ist gar nicht so einfach, weil es sind schon zwei starke Instrumente im Thriller-Bereich.
Es gibt zwei Stellen, die jetzt im Grunde gar nicht so sehr viel mit der eigentlichen Thriller-Handlung oder so zu tun haben, aber wo so eine vielleicht auf eine Art auch alltägliche Gewalt eine Rolle spielt und wo eine der Figuren, die eigentlich immer so ein bisschen eher so auf der schluffigen Seite unterwegs ist und der man es vielleicht eher nicht so zutrauen würde, sich gewaltvoll verhält, war das, ja, da habe ich eben nochmal so drüber nachgedacht, auch in Bezug auf all die Dinge, über die wir beim letzten Mal geredet haben.
Ja.
Also so ein netter Typ, eigentlich ein netter Typ, der an zwei Stellen sich nicht anders zu helfen weiß, als mit Gewalt. War das irgendwie Absicht oder manchmal passiert einem sowas ja auch einfach beim Schreiben und dann macht es erst hinterher Sinn, warum man das gemacht hat oder hast du das genauso angelegt?
Es ist interessant, weil du mich bei unserem letzten Gespräch, als wir über Männer und Frauen und auch einfach diese Unmöglichkeiten, Möglichkeiten, Herausforderungen eines Zusammenlebens, wenn eine der beiden in Anführungszeichen Parteien und eben in allermeisten Fällen Cis-Männer so eine latente Gewaltbereitschaft offenbar hat und auch die Fähigkeit, relativ schnell hin und her zu switchen. Also wenn wir jetzt vor allem in den Bereich auch noch psychologische Gewalt und in dem Fall, wo, als wir gesprochen haben, digitale Gewalt und so weiter mit einbeziehen. Und das ist definitiv für mich bei dem Buch ein Thema gewesen, weil also es gibt sozusagen zwei Bereiche in dem Buch. Das eine ist so diese klassische Thriller, der klassische Thriller-Plot, wo also eine Person oder verschiedene Personen einfach bereit sind, aus persönlichen Gründen oder aus so strukturellen Gründen Gewalt auszuüben. Und dann gibt es halt diesen anderen Bereich, wo aber parallel dazu einfach so jemand aus Alltagssituationen heraus, genau wie du es gesagt hast, einmal geht es darum, dass er so ein Telefonat unter seiner Frau unterbricht und seiner Frau. Das ist für mich eigentlich so die absolute Schlüsselszene im Buch. Also es fängt damit an, dass er ihr das Telefon wegnehmen will. Sie telefoniert im Urlaub mit ihrem Chef. Und das ist ja an sich schon total übergriffig. Aber daraus wird dann eben auch, weil daraus so eine Rangelei wird, wie seine Frau dann, ich würde sagen, völlig zu Recht sagt, dass er halt total gewalttätig geworden ist. Und für ihn war es halt nur, ich wollte dich einfach nur vor dir selber beschützen, damit du nicht immer im Urlaub so im Stress bist und mit deinem Chef telefonierst und so. Und es ist genau dieses, verstehst du, was du letztes Mal gesagt hast, Männer machen sowas, verhalten sich gewaltvoll und kommen dann wieder an den Abendbrottisch und fragen, hey, wie war es in der Schule? Und dieser Typ, diese Figur ist eben auch wie auf so einer Rutschbahn, in so einem fließenden Übergang von, aus seiner eigenen Wahrnehmung von, okay, das ist jetzt ganz schön krass, was ich mache, aber irgendwie auch, ich tue was für sie und ich schalte mich jetzt hier auch als Mann in diese Situation ein. Und dann wird es eigentlich, ohne dass er es so richtig begreift, ich glaube, er begreift es, er weiß dann schon, was er getan hat. Aber vor allem wird es, er kommt aus dieser Situation nicht mehr raus, aber nicht aus Hilflosigkeit, sondern weil ihm vielleicht da dann irgendwie doch auch ein Kompass oder ein Wertesystem oder so fehlt, was man gar nicht merken würde, wenn man ihn einfach so sieht, weil er, wie du gesagt hast, eigentlich ist er ein ganz netter Schluffi, aber wenn es dann drauf ankommt, dann kommt er auch aus diesem gewaltvollen Verhalten nicht mehr raus, bis er es echt eskaliert hat. Ich habe da auch keine Antwort, aber es hat mich vor anderthalb Jahren, als ich angefangen habe, vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, diese Figur zu schreiben, hat mich das einfach schon sehr interessiert, ja.
Ja. Es gibt einen Textblock, der quasi im Jahr 1995 spielt, Rückblick.
Ja, das bereue ich inzwischen, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ja? Ich muss ja sehr, also ich bin total, ich bin mega gerührt, also nicht nur von deinem positiven Feedback und davon, dass du mir die Gelegenheit gibst, dass ich ein bisschen von mir erzähle. Meine Tochter liest zum ersten Mal ein Buch von mir ein Buch von mir gelesen. Und meine Tochter, also meine Lektorin meinte irgendwann, ja Till, tut mir leid, wir müssen da noch mehr von 1995 wegkürzen. Das ist halt eigentlich ein eigenes Buch. Und meine Tochter meinte dann, oh mein Gott, über 1995 in Berlin, über diese Liebesgeschichte zwischen diesen beiden Teenies, da hätte ich gerne ein ganzes Buch. Und ich habe danach auch gedacht, Till, musste das jetzt sein? Du hast einfach ein Buch verschwendet, was du auch noch hättest schreiben können.
Ich habe, als ich es gelesen habe, ist mir auch eingefallen, dass du mal ein Buch Anfang geschrieben hast, der auch in diesem Setting gespielt hat, nämlich vor dem verhüllten Reichstag. Zwei Teenager, die sich da irgendwie verknallen. Also es war, glaube ich, tatsächlich ja mal als eigenes Buch angedacht, das dann, glaube ich, später zu Treue Seelen geworden ist. Kann das sein? Oder erinnere ich mich falsch?
Nee, es war tatsächlich ein ganz anderes Buch. Und du hast mir damals auch gesagt, dass du das nicht gut findest, dass es gleich damit anfängt, dass eine Frau unglücklich verliebt ist. Und hast mir erklärt, dass es politisch irgendwie aus deiner Sicht nicht das richtige Signal ist, dass gleich eine Frau am Anfang von einem Buch sich so von einem Mann abhängig macht.
Habe ich das gesagt? Das kann
ja,
ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich bin natürlich auch total.
Was?
Ich bin ja dermaßen.
Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es irgendwas, dass sie sich später nicht mehr an seinen Nachnamen erinnert hat oder irgendwie sowas. Und dann, da habe ich gesagt, das ist total unwahrscheinlich. Ich kann auch die Autokennzeichen von den Typen, in die ich so obsessiv verliebt war, wie diese Frau in diesen Typen obsessiv verliebt ist, dass sie sich später nicht mehr an den vollen Namen erinnert, halte ich für unwahrscheinlich. Daran erinnere ich mich noch.
Das war eine andere Geschichte, wo Leute sich dann 20 Jahre später oder so wieder treffen und dann irgendwie sagen, Mensch, wir hatten doch damals immer gesagt, wenn wir bis 40 niemanden gefunden haben, dann heiraten wir. Aber was mich am Anfang gibt es halt so eine Szene, wo diese Figur da unglücklich verliebt ist und der Typ, der aber halt einfach nur ein guter Kumpel von ihr ist und mit dem sie dann dieses Klischee, es sollte so eine, weiß gar nicht, was das für ein Buch werden sollte. Das findet halt da auch vorm Reichstag statt, weil das für mich 1995 war, da allerdings nicht 16 wie die Figuren im Buch, sondern also in Meeresdunkel, in den Rückblenden, sondern ich war 26. Ich war in dem Sommer auch wirklich extrem glücklich, unglücklich verliebt, weil das der Sommer war, in dem meine Fernbeziehung mit meiner amerikanischen Freundin angefangen hat. Und ich habe dann halt abends vor diesem Reichstagsgebäude gesessen im Abendlicht und habe diese glitzernde Folie gesehen und hab allen Leuten, die noch bereit waren, mit mir dahin zu fahren, von meiner Freundin in Seattle erzählt und so weiter. Also für mich ist dieser Ort und dieses Erlebnis total aufgeladen und das habe ich jetzt leider ausgeschlachtet. It's over. Schade. War jetzt nicht so wirtschaftlich, aber wer möchte, also man kann im Grunde sagen, es sind zwei Bücher
zum Preis von einem. Nee, das macht schon, ich finde schon, es stimmt, es ist ein bisschen ich will nicht sagen verschwendet, aber man hätte aus der Geschichte tatsächlich einfach auch ein komplettes eigenes Buch machen können, da muss ich Katharina komplett recht geben.
Nein, ich bin total
glücklich
damit.
Weil sie so schön
damit.
Ist. Aber ich wie schön, aber dass du uns so großzügig beschenkst.
Das ist süß, dass du das sagst, ja. Ich finde, dass es total wichtig ist, weil es zwei Figuren halt eine Tiefe verleiht, die sie sonst vielleicht aus anderen strukturellen Gründen des Buches nicht haben könnten. Und es hat mir auch total Spaß gemacht. Also ist lustig, weil mein Freund Helmut hat mir gerade vorhin geschrieben, der liest gerade das Buch und meinte, oh Mann, das ist ja eine schöne Hommage an die Sächsische Straße, weil mein Freund Patrick und ich hatten eine kleine Männer-WG in der Sächsischen Straße in Berlin-Wilmersdorf. Ja. Und ich habe wie immer aus Bequemlichkeit und weil ich es noch so wirklich bis an den Standort der Steckdosen abrufen kann. Mhm. Diese Wohnung ist die Wohnung, wo die 16-jährige Protagonistin mit ihrem alleinerziehenden Vater wohnt. Und das ist diese Wohnung und das ist diese Straße und das ist dieser Sommer. Und ich bin irgendwie, es hat mir auch total, es hat mir echt super Spaß gemacht.
Ja, ich habe das leider nicht gesehen damals, 1995, aber ich erinnere mich.
Du warst zu besoffen diesen Sommer, oder?
Nee, ich war im Ausland. Ich hatte mein Auslandsjahr da in der Zeit. Ich habe es aus der kostarikanischen Strand unter Palmen, habe ich die Bilder gesehen.
Das war echt toll, weil letzte Beobachtung dazu, es war so eine der ersten Sachen, die ich erlebt habe, die die Leute echt, oder vielleicht sogar eine der letzten Sachen, die ich erlebt habe, die Leute wirklich über ideologische Grenzen hinweg. Also Leute fanden es entweder richtig scheiße und richtig überflüssig oder richtig geil. Und es war aber nicht in meiner Erfahrung jedenfalls, in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, in meiner Erlebniswirklichkeit, in meiner Nachbarschaft, an meiner Uni-Erfahrung ging das nicht entlang von ideologischen Linien. Also du konntest nicht sagen, alle Leute, die irgendwie links sind, finden das schlecht oder gut und umgekehrt, sondern es war total random. Du musstest im Grunde genommen jede neue Person finden, sag mal Reichstag, und teilweise Leute so, das Geld hätte man alles, wie viele Krankenhäuser man dafür hätte bauen können. ich weiß, es ist wirklich, ehrlich gesagt, fast eine Freundschaft dran zerbrochen, weil ich dann gesagt habe, ja, gar keine, weil das Geld niemals irgendjemand in die Hand genommen hätte, um ein Krankenhaus zu bauen. So läuft es halt nicht. Das war total faszinierend. Also insofern, aber dir hätte es bestimmt gefallen.
Davon gehe ich aus, ja. Es muss toll gewesen sein. Und ich kenne dieses eine Foto von Patrick und dir vorm Reichstag und wie strahlend. Und
stimmt, ja.
Ja, also ihr seht halt beide wirklich so wie die Könige der Welt aus, wie man sich halt manchmal so fühlt in diesem Alter. Vor allem, wenn man
vielleicht. Weil wir Kinder waren.
Weil ihr Kinder wart, alles war gut. Ja, nicht alles vielleicht, aber
ich bin heute
schönes Foto
damals.
Auf jeden Fall.
Kann ich ganz klar sagen.
Wie schön.
Ja,
absolut. Ich weiß aber nicht, ob du noch so strahlend in die Kamera schauen könntest, ehrlich gesagt. Ich glaube, das kann man nur mit
Anfang 20. Nee, aber ja, das stimmt. Aber ich bin definitiv heute ein Mensch, der mit dem Leben zufriedener ist, als ich es damals war. Auch irgendwie schön.
Umso besser. Ich finde jedenfalls super, dass es in diesem Buch gelandet ist.
Ach ja, danke. Wie schön. Es freut mich total, dass du das sagst. Und ich freue mich irgendwie auch daran. Manchmal vergesse ich das, dass es diese Passagen gibt. Und eigentlich freue ich mich darüber auch gerade.
Na komm, du hast exakt in dieser Passage hast du den Breitensport des Voltigierens untergebracht. Und ich kann mich daran erinnern, dass du darauf super stolz warst.
Das ist einfach.
Oder ist es weggekürzt worden? Ich hoffe nicht.
Nee, es gibt manchmal, und ich weiß gar nicht, also ich glaube, das kommt mir nur als Autor dann so vor. Hast du das auch? Es gibt manchmal so Momente, die wirklich so, ich strebe das gar nicht unbedingt an, aber es gibt dann plötzlich so Momente, die so plötzlich wie so Einschlüsse von absoluter Authentizität sind.
Total,
in so einem Erzklumpen, und plötzlich gibt es so ein glänzendes kleines Ding, und es gibt da so einen Dialog von so ein paar Mädchen auf dem Kindergeburtstag, die dann darüber reden, wo denn die eine ist, ja, und die ist schon die ist voltigieren, und das hatte für mich plötzlich sowas, das war einfach so, das war so echt, und auch wie dieses Wort, also welche Bevölkerungsgruppe voltigiert hat und vielleicht auch damals in den 80er, 90er Jahren in West-Berlin und so weiter. Also da bin ich super happy drüber. Nee, das ist für mich
total,
der absolute Höhepunkt
des Buches. Kann ich total gut verstehen, weil du hast recht. Das ist manchmal, wenn einem so irgendwie so ein Detail gelingt, so ein ganz, ganz knappes, was aber sofort so eine ganze Welt aufmacht, beziehungsweise so eine Zeit oder Atmosphäre perfekt einfasst und eben nicht so super naheliegend ist. Das ist super, ist total befriedigend. Insofern, ich kann es sehr gut verstehen, dass du auf diese Stelle sehr stolz bist. Wäre ich auch.
Wird noch voltigiert?
Wäre.
Oder ist das irgendwann abgeschafft worden?
Nee, es wird schon noch voltigiert, aber es ist, glaube ich, es ist nicht mehr super, so super populär.
Okay.
Aber wird
also es handelt sich, drückst jetzt wirklich extrem laienhaft aus, und wie es mir als Kind vorkam, wenn ich davon gehört habe, es handelt sich sozusagen darauf, dass Mädchen oder Jungen Kunststücke auf dem Pferd machen. Also so.
Ehrlich gesagt, komplett absurd. Also ich weiß gar nicht, wie man auf sowas kommt.
so eine, also Spagat auf dem Pferderücken.
Ja, oder, Handstand auf dem trabenden Pferd. Ja. Ist vielleicht fürs Pferd auch eine ordentliche Massage. Das kann natürlich auch sein, aber ich finde es irgendwie gaga.
Ich glaube, das gut, ist, ich glaube, ich will jetzt wirklich den Tierschutz überhaupt nicht irgendwie herabsetzen und vor allem auch nicht die Kinder. Aber ich glaube, dass für die Pferde das, die Fremdscham wahrscheinlich einfach so krass ist. Weißt du, du trafst da so lang als wirklich würdevolles und einfach auch vernünftiges und als echt ein erstklassiges Tier und kannst die ganze Zeit nur denken, was machen die da
oben? Was machen die da oben? Ja, klar.
Was soll das?
Ja, keine Ahnung, vielleicht haben wir ja Ex-Voltigistinnen, Voltigisten unter unseren HörerInnen und dann können wir uns, glaube ich, wirklich sehr gerne mal nochmal eines Besseren belehren. Vielleicht hat es auch wirklich eine super altehrwürdige Tradition und es ist total toll für die Pferde und fürs Gleichgewicht und
also erstens das, genau. Und wenn es eine Schnittmenge geben sollte zwischen Hobbyhorsing und Voltigieren, dann würde mich das auch interessieren. Also ob das Voltigieren sozusagen den Übergang in die Hobbyhorsing-Szene gefunden hat.
Ja, dazu müsstest du als Hobby.
Und wenn wie? Ja, wer weiß.
Toll fände ich, wenn man beim Hobbyhorsing, also wenn die Hobbyhorse-Reiterin, der Hobbyhorse-Reiter selber noch jemanden Huckepack nehmen würde, also quasi das
Doppel-Voltigieren. Das wäre sowas, genau, ja, genau.
Wir sind irgendwie abgekommen.
Mir ist es auch unangenehm, so viel über mein Buch zu reden und das gehört irgendwie auch dazu. Dir ist es auch immer so ein bisschen unangenehm.
Total.
Ich freue mich aber auch, dass du, ich freue mich über deine Fragen und ich muss auch wirklich sagen, ich bin echt... Ja, es ist wirklich auch echt ein schöner Moment für mich und ich freue mich über dieses Buch. Also nicht nur, weil es aussieht wie so ein Grillkäse.
Mit Farbschnitt.
Sondern die erste Auflage hat einen Farbschnitt, ja. Es ist auch tatsächlich für mich so ein bisschen so ein, ja, wie soll ich sagen, also Denkmal ist das absolut falsche Wort, aber so eine Erinnerung an viele... hoffentlich eine bleibende Erinnerung, vielleicht auch eine Hommage an so, wir haben echt relativ viel so Mallorca-Ferien in diesen Hamburger Mai- oder Oktoberferien, wenn es halt, früher waren das dann nicht Hochsaisonpreise, weil irgendwie das noch nicht so richtig durchgesickert war, dass mindestens zwei Bundesländer, Hamburg und Berlin, dann immer Ferien haben. In den letzten Jahren war es dann auch eigentlich nicht mehr zu bezahlen. Und es ist dann halt entweder immer schon ein bisschen warm oder noch schön warm. Und das war irgendwie immer ganz besonders. Und wir haben auch tatsächlich in dem Buch kommen halt um Unwetter auch vor. Wir haben wirklich absolut verheerende und bizarre und auch der Klimakrise geschuldete Unwetter da erlebt. Mhm. Und das alles auch so ein bisschen nochmal so festzuhalten und auch so Erinnerungen. Es gibt so eine Tretbootszene, die auch tatsächlich viel damit, das haben meine Tochter und ich mal erlebt. Wir sind wirklich auch auf dem Tretboot einmal wirklich nur mit Mühe und Not so einem Oktobersturm entkommen. Das war für mich in dem hier auch echt schön, so ein bisschen. Ich halte ja immer gerne so, ich schreibe kein Tagebuch, aber ich muss schon sagen, ich glaube, anders als du halte ich wirklich gerne so persönliche Sachen fest. Mhm. Ja, aber ich weiß, dass dein nächstes Buch... dass dein nächstes Buch im Großraum Frankfurt schreibt.
Das ist so gemein, ey. Du bist so geil. Gemein.
Und ich war ja nun gerade im Großraum Frankfurt.
Und hast du es vor dir gesehen?
Ich habe es vor mir gesehen und ich habe es auch wirklich, also ich habe es auch das ein oder andere Mal rausgeschrien. Also ich bin jetzt nicht der einzige Mensch, der es weiß.
Du hast es in den Großraum Frankfurt gebrüllt, quasi. Ja. Schönen Dank auch. Mann, ey. Bist du jetzt zufrieden, dass ich endlich weiß, wo mein nächstes Buch spielt? Ich stamme halt aus dem Großraum Frankfurt.
Ich finde es total
toll. Und deswegen, werde ich jetzt meiner alten Heimat endlich auch eine kleine, ich weiß nicht, ob die das als Hommage empfinden werden, aber egal. Schon damit die mich endlich auch mal auf eine Lesung einladen. Ich wollte noch was Nettes über dein Buch sagen, du Sack. Ich wollte noch sagen, dass es wirklich richtig toll ist und super spannend.
Oh, danke, Anina.
Ich habe es total gerne gelesen und ich denke vor allem, wahnsinnig gern daran, wie viel Freude du beim Schreiben hast, weil daran kann ich mich echt gut erinnern, dass du immer mal zwischendurch echt irgendwie richtig Spaß hattest daran, das zu schreiben und das merkt man beim Lesen.
Ja, also ich war auch tatsächlich, das in dem Moment, als meine Agentin Julia Eichhorn das gesagt hat, habe ich echt auch so gedacht, oh wow, sie hat recht, ich finde zwar jetzt Sturmkehre gar nicht so düster, aber ich hätte total Lust, einen Thriller zu schreiben. Und ich muss auch sagen, dass es war halt irgendwie so schön, weil sehr, sehr oft die Lektorin Lea Daum von Rowohlt so sehr genaue Sachen gesagt hat, wo sie meinte, das und das müsste jetzt eigentlich für so einen Thriller, wie sie halt haben wollen, noch ungefähr bräuchten wir noch sowas oder sowas. Und das dann zu machen und gleichzeitig aber eben auch, also ich hatte sozusagen, ich fand es sehr schön, dass ich so ein, also dass ich in dieser Form, in diesem Genre so ein Gerüst habe von Sachen, die gemacht werden können und vielleicht auch sollen. Und dass ich halt gleichzeitig dann, ohne mich auch noch mit Polizeiarbeit zu beschäftigen, so viel von den Dingen unterbringen kann, die mich interessieren. Und es gibt eine, vielleicht oder auch nicht, eine Paella, was ja ein bisschen eine Hommage an dich und an unsere gemeinsamen Urlaube ist.
Ja, ja, wie schön. Das ist mir durchaus, ja, habe ich auch durchaus so gelesen, als eine kleine Hommage. Und habe dir daraufhin eine Paella-Pfanne geschenkt, damit du jetzt auch selber mal eine machen kannst. Hast du schon eine gemacht?
Ich habe mich noch nicht, also es ist, ich gehe da, glaube ich, total falsch ran, weil auch dadurch, dass du mir das geschenkt hast und du hast mir auch so einen besonders edlen Paella-Reis und natürlich auch Safran geschenkt, ich glaube für mich, ich habe so das Gefühl, ich muss mal 2 Tage haben. Und ich glaube, eine Paella macht man eigentlich eher so Leute und knallt es so und es muss alles und es die Flammen zügeln hoch und die. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ist aber auch nicht für mich so ein winterliches Essen, ehrlich gesagt. Aber ich habe vielleicht, so jetzt ist, glaube ich, langsam, ist echt eine schöne Spargelfrei. Ich möchte, ja, ich mache jetzt demnächst, mach ich eine.
Ich wünsche dir alles Gute mit diesem Buch und einen granatenmäßigen Erfolg, einen Traumstart.
Ja, danke schön. Ich mache nicht so viele Lesungen dieses Jahr. Aber es gibt eine Buchpremiere am 20., eine Hamburger Buchpremiere am 20. Mai bei der Buchhandlung Stories. Und wer das noch im April hört, am 21. April bin ich bei Leuenhagen und Paris in Hannover. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Ja, geht da hin. Für den 20. Mai in Hamburg habe ich mir schon Karte reserviert.
Super.
Bin ich am Start.
Freue ich mich. Sehr gut.
Sehr schön.
Hey, dann mache ich ein paar eher.
Geil. Ja, nein, dann musst du lesen, dann musst du doch nicht dich mit Essen beschäftigen.
Ich habe ja immer das Gefühl, ich muss den Leuten, die zu der Lesung kommen, auch noch irgendeinen Zusatzwert bieten. Und ich werde halt einfach
eine
Paella machen. Und
das wäre eigentlich total super. Mitbringen. Ja, vor allem so bei Stories, in dieser wirklich sehr schönen Buchhandlung, sitzt man ja auch so ein bisschen quasi um so ein Zentrum rum. Also im Grunde könnte man einfach so in der Mitte.
Ach so, ich könnte da so eine Kücheninsel noch aufbauen
lassen. Noch eine kleine Kücheninsel aufbauen lassen. Stimmt. Und während du erzählst und liest, brutzelt ein paar eher da so vor sich hin. Eigentlich eine schöne Idee.
Oder so. Also vielen Dank für deine Anerkennung. Bedeutet mir viel und für die schönen Fragen. Und nächste Mal reden wir wieder über was Ernsthaftes.
Ach, endlich. Nein, das war sehr schön. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Alles Gute.
Tschüss.